Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen, du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt die liebe Conny Schmid.
Genau,
nicht Schmidt, sondern Schmid, genau. Conny, ich freue mich richtig, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist so
sehr
schön.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke dir. Ich habe dein Buch erhalten und durfte es lesen und durfte einiges darüber auch an Gedanken weitergeben. Du hast mich in deinem Buch verewigt, meinen Namen. Das ist richtig,
ja,
richtig cool. Ich danke dafür auf jeden Fall von ganzem Herzen. Ich bin sehr begeistert.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du geschrieben hast.
Das, ja, sehr, sehr gern. Also,
war echt eine Ehre für mich.
Ich habe das Buch gelesen, die ersten, ich glaube, 70 Seiten waren das. Und ich war richtig, richtig, richtig fasziniert von dem, was du geschrieben hast. Und ich finde, dass dieses Buch oder das, worüber du schreibst, mehr Gehör bekommen muss, weil es einfach so wertvoll ist. Das sind sehr, sehr starke Offenbarungen. Und dein Buch heißt Dein Land der Ruhe. Das ist nicht das erste Buch, oder, das du geschrieben hast?
Genau, das ist das zweite Buch. Das erste heißt Du sollst frei sein. Und das habe ich 2021 geschrieben.
Oh, genau. Cool. Richtig schön. Ja, ich habe, das Buch vor mir liegen und es heißt, wie wir inneren Frieden als unser Erbe in Christus entdecken. Darüber lehrst du, darüber schreibst du, dein Land der Ruhe, sagst du dazu. Was genau bedeutet das für dich, dein Land der Ruhe?
Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich eben 2021 tatsächlich schon das erste Buch geschrieben habe. Du sollst frei sein, lebendig glauben ohne Zwang. Und das ist so ein bisschen meine Geschichte raus aus einem gesetzlichen Glauben. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und ich habe viel, viel Gutes mitbekommen, aber ich habe für mich dann irgendwann auch so einen sehr gesetzlichen Glauben gelebt, sehr gesetzlich gelebt. Und ich hatte immer so dieses, ich muss dies tun, dann ist Jesus mit mir zufrieden. Oder wenn ich wenig Bibel gelesen habe, wenn ich zu wenig Bibel gelesen habe und der Tag war nachher irgendwie blöd, dann kam bei mir automatisch immer so dieses Denken, ja, das liegt jetzt daran, weil ich zu wenig Bibel gelesen habe, zu wenig gebetet habe. Also es ging bei mir immer um Tun. Was muss ich alles tun? Und dann hat Gott mich eigentlich durch eine Lebenskrise immer mehr in diese Gnade reingeführt, die Jesus ja am Kreuz für mich erkauft hat oder erkämpft hat, ein Leben unter Gnade und nicht unter dem Gesetz. Also nicht mehr unter ich muss tun, sondern unter was hat Jesus denn alles für mich getan? Und da habe ich gemerkt, das war so das Erste, dass ich eigentlich erstmal gemerkt habe, boah, ich bin frei. Ich bin nicht mehr unter Zwang. Und Freiheit heißt für mich auch, ich kann mutig vorwärts gehen, ich kann Dinge ausprobieren. Es geht gar nicht mehr darum, ob ich Fehler mache oder was ich alles falsch mache, sondern es geht wirklich um Jesus. Das war so der erste Step. Und dann habe ich eigentlich, als das Buch dann so am Laufen war, schon erschienen war, angefangen, auch Seminare dazu zu halten und habe eigentlich gemerkt, die meisten Christen haben ein ganz, ganz großes Problem damit, dass sie nicht in der Ruhe sind. Und das merkt man zum Beispiel dadurch, dass wir uns unglaubliche Sorgen machen. Wie wird es morgen? Was kommt morgen? Wir regen uns auf über Dinge, die im Alltag passieren. Also ich kenne ganz wenig Christen, bei denen ich wirklich so den Eindruck habe, wow, die sind so richtig gelassen. Und dann habe ich gemerkt, die Bibel redet im Alten Testament davon, dass das Volk Israel ein Land einnimmt, also wirklich so physisch ein Land einnimmt, Israel, das Land Kanaan, wie es genannt wird, das gelobte Land, aber sie kommen nie zur Ruhe. Und das fand ich dann schon mal sehr spannend, dass du Land haben kannst. Jetzt komme ich aus dem Schwabenland. Alle sind so scharfe Häusle bauen. Und also du kannst Land besitzen, du kannst ein Haus haben, aber offensichtlich kannst du nicht zur Ruhe kommen. Mhm. Und das wird im Neuen Testament, ja im Hebräerbrief, nochmal aufgenommen. Und das heißt eben, die sind nicht in die Ruhe eingekehrt, aber für euch gibt es tatsächlich noch diese Möglichkeit. Und dann habe ich an der Stelle einfach angefangen zu forschen, Bibel zu lesen. Was bedeutet Ruhe? Was bedeutet Sabbat eigentlich? An welcher Stelle ist es ein Hinweis auf Jesus? Und dann ist dieses Buch entstanden, weil ich plötzlich gemerkt habe, das gehört mir ja schon alles. Das gehört mir. Das muss ich gar nicht einnehmen. Ich muss nicht kämpfen, sondern ich lebe jetzt im neuen Bund vom Sieg her, also vom Kreuz her, und empfange das, was Gott mir durch Christus schon alles gegeben hat.
Mhm. Das hört sich richtig gut an. Richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass es vielen Christen einfach so geht, so wie du das auch beschreibst, dass man irgendwie so eine Religiosität hat in sich. Ja. Und dass man quasi zwischen dem Alten und dem Neuen Bund immer hin und her schwankt.
Absolut.
Und da rauszukommen ist für viele schwierig, weil wenn ich ja durch Gnade lebe oder aus Gnade lebe, dann haben ja die meisten dann wiederum Angst, was ist, wenn ich dann sündige und das toleriere, was ist, wenn ich quasi in diese komische Richtung komme, wie viele von sprechen, das ist das Wohlstandsevangelium, was man dann predigt und was man dann lebt.
Ja, das wird mir sehr oft vorgeworfen, tatsächlich. Teile ich mein Leben heute, also ich bin ja Theologin, das heißt, ich habe schon immer eigentlich auch Seminare gehalten, Gottesdienste gehalten, aber ich teile mein Leben tatsächlich heute in, bevor ich Gnade kennengelernt habe und heute, also wo ich jetzt Gnade kenne und lebe und immer mehr drin lebe. Und ein ganz großer Unterschied ist, dass ich heute in Seminaren auch sehr viel Widerstand bekomme. Da habe ich früher nicht, weil ich glaube, dass wir im Christentum einfach auch an vielen Stellen so ein, also wir haben uns mit Dingen arrangiert, mit vielen Dingen, die wir nicht erleben. Viele erleben kein Leben im Überfluss, obwohl uns Jesus das versprochen hat. Und dann sage ich irgendwann, naja, dann muss ich mir eine Theologie bauen, in der das eben nicht vorkommt. Oder in der ich sage, naja, Jesus hat uns das versprochen, aber das kommt erst nach dem Tod.
Richtig guter Punkt, ja.
Und jetzt merke ich, nein, dieses Leben steht mir zu. Und deswegen bete ich nicht, lieber Gott, schenk mir ein Leben im Überfluss, sondern ich sage, danke, dass du mir Leben im Überfluss gegeben hast. Ich sehe es vielleicht gerade nicht, aber ich empfange es und ich proklamiere es und ich sage, das gehört mir, weil ich bin Tochter Gottes.
Ja.
Und das ist natürlich für viele Christen ein Ärgernis. Weil sie sagen, ja, das ist ja Wohlstand. Du kannst dir ja, das ist ja dann, im Säkularen würde man sagen, du manifestierst dir einfach irgendwie ein bisschen dein Leben und dann hat sich das alles erledigt und du bekommst, was du willst. Und ich sage, nein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, ich bekomme im Überfluss. Ich bekomme viel mehr von Jesus, als ich nur brauche. Ich bekomme Dinge, wo ich oft im Alltag sage, meine Güte, das habe ich gar nicht verdient. Oder so viel habe ich gar nicht gerechnet.
Richtig gut.
Aber das ist das, was Jesus für mich hat. Er hat ja viel mehr, als ich mir verstandesmäßig erträumen kann. Und das ist natürlich für viele dann so ein bisschen, wow, das ist Wohlstandsevangelium. Ich sage, nein, es gibt kein Wohlstandsevangelium. Es gibt nur Menschen, die das Evangelium für sich nutzen. Da gibt es jetzt natürlich in Amerika, in Afrika, es gibt Pastoren, vielleicht auch in Deutschland, die sagen, spende mir, denn der Herr wird dich dann dafür segnen. Und das ist, ich sage, ein Missbrauch vom Evangelium. Damit ich reich werde, musst du mir spenden. Aber es ist eigentlich wieder Gesetz. Denn ich verkündige den Leuten, wenn du regelmäßig gibst, Geld gibst, Finanzen gibst, dann wirst du von Gott gesegnet. Und dann sage ich heute, nein, laut Epheser bin ich ja schon längst gesegnet. Mhm. Ich muss gar nichts dafür tun.
Mhm. Ich finde das richtig gut, was du sagst, weil das ist halt die Sache, finde ich. Also wenn man Gegenangriff bekommt, wenn man das lehrt, wenn man dafür einsteht, dass man sagt, doch ich stehe dafür ein, dass Gnade mir gehört, dann kommt Gegenangriff und das von den eigenen Geschwistern. Also nicht von der Welt.
Ja.
So, die haben damit nichts zu tun, so, die denken sich, mir doch egal, so, ne? Aber es sind meistens die eigenen Geschwister und das finde ich halt so schwierig. Und ich denke, also ein Gedanke, den ich halt habe, ist, also wie kommen wir dahin, dass wir diese Gnade verstehen? Ich glaube, wir müssen uns mehr mit Gott auseinandersetzen, oder?
Das sagt ja Petrus, dass er uns wünscht, dass wir in Gnade und Frieden wachsen, und zwar durch die Erkenntnis unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus.
Ja.
Also in Gnade und Frieden, also in Ruhe, wachse ich ja nur, indem ich mehr Gott erkenne, mehr Jesus erkenne. Je mehr ich mich erkenne, umso unruhiger werde ich, umso verzweifelter müsste ich werden, weil ich sage, ja, ich kann das doch gar nicht machen. Und je mehr ich in die Welt gucke und die Nachrichten angucke, umso unruhiger und werde ich und wenig, umso weniger Frieden habe ich. Aber je mehr ich Gott anschaue, je mehr ich auf Jesus schaue, je mehr ich auf das schaue, was er schon längst für mich getan hat, umso ruhiger werde ich. Umso mehr fällt mir auch ein, was hat er schon bei mir in der Vergangenheit alles getan. Und wenn ich das anschaue, wenn ich, im Alten Testament ist es ja ganz oft dieses erinnert euch. Erinnert euch, erzählt einander, wie das erste Passa war, erzählt einander, wie ihr die Feste gefeiert habt, erzählt einander, wie ihr das Land eingenommen habt, wie ihr Riesen besiegt habt, wie all die Geschichten erzählt man sich, weil man sagt, schau mal, so groß ist Gott. Und das mache ich, indem ich Jesus anschaue, Gott anschaue und immer mehr wachse in der Gnade.
Du schreibst in deinem Buch etwas Wunderschönes und du sagst, Gnade hat eine Gestalt. Sie hat ein Gesicht und das ist Jesus Christus höchstpersönlich. Und du hast erkannt, dass Jesus Gnade ist. Dann würde jetzt aber jemand kommen und sagen, aber er ist auch zornig. Er ist dies, er ist das. Das kriegt man ja sehr oft dann zu hören. Wie gehst du damit dann um, wenn du das sagst? Also, oder wie hast du das, wie ist dir das in deinem Leben passiert, dass du sagst, Gnade hat eine Gestalt, es hat ein Gesicht, es ist eine Person?
Also zum einen ist es einfach das, was in, im Johannesevangelium steht. Da heißt es ganz am Anfang, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also genau,
geworden.
Das Gesetz wurde gegeben. Auf steinernen Tafel hat Mose das Gesetz gegeben. Wenn ich das Gesetz nicht einhalte, werde ich gesteinigt. Also es ist auf Stein geschrieben, deswegen ist die Strafe Stein, Steinigung. Das Gesetz ist nicht verhandelbar. Du kannst bei 613 Gesetzen und Geboten nicht sagen, lieber Gott, das Gesetz 214 hätten wir gern in einer anderen Fassung, das finden wir ein bisschen schwierig. Also Israel konnte an keiner Stelle sagen, das Gesetz ist der Maßstab Gottes an den Menschen. Und Israel sagt im 2. Mose 19, kein Problem, können wir halten. Dann sagt Gott, gut, dann gebe ich euch jetzt diesen Maßstab und dann bauen sie, das, nach 40 Tagen bauen sie ein goldenes Kalb und eigentlich sagen sie ja damit, wir können diesen Maßstab gar nicht halten. Und jetzt wären sie eigentlich tot, also weil das ist ein Vertrag, ein Bundesbruch, ist ein, da folgt die Todesstrafe, jetzt müssten sie alle sterben. Und jetzt kommt der Moment, der einzige Moment in der ganzen Heilsgeschichte, in der Gnade und Gesetz vermischt wird, ist jetzt ab 2. Mose 34. Da verhandelt ja Mose dann mit Gott. Gott sagt, ich werde das Volk umbringen. Und Mose sagt, nee, also das sieht ja richtig doof aus, dass du uns jetzt aus Ägypten rausbringst. Und dann in der Wüste lässt du uns alle sterben und alle Völker ringsum werden sagen, na, was ist denn das für ein Gott? Dann kommt 2. Mose 34, wo Gott sich zu erkennen gibt als gnädig und barmherzig. Ich bin der Gnädige. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte, 2. Mose 34. Und ab jetzt beginnt Gnade und Gesetz in der Vermischung. Weil ohne Gnade wäre das Volk Israel schon lang tot. Weil nur das Gesetz tötet. Aber der Geist macht lebendig. Also jetzt sagt Johannes in Johannes 1, Vers 16 und 17, das Gesetz wurde gegeben, du konntest gar nichts tun. Aber Gnade und Wahrheit, und jetzt müsste hier eigentlich stehen, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden, weil das sind ja zwei Hauptworte. Aber hier steht auch im Griechischen, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also Gnade und Wahrheit gehört zusammen. Also das Gesetz ist wahr, aber es ist nicht die Wahrheit. die Wahrheit ist Jesus. Mhm. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist die Gnade. Also Gnade ist kein Thema, sondern jetzt kommt Jesus auf diese Erde und wir begegnen im Prinzip, sehen wir in sein Angesicht, wir sehen Gott, wir sehen Gnade. Und er begegnet uns ganz persönlich. Er kommt nicht mehr und sagt, du musst das machen und das machen, sondern er begegnet uns in dem, wo wir gerade sind. Er begegnet uns in der Schwachheit, er begegnet uns in Krankheit, in Nöten und er sagt, ich bin Gnade. Du brauchst gar nicht mehr selber kämpfen, du brauchst nur mich. Und das ist die Wahrheit.
Mhm. Richtig, richtig schön. Ich erinnere mich an eine Stelle im Alten Testament, das ist die Stelle, bevor Mose stirbt. Er zählt nochmal auf, was so die Gebote sind, ne, was Gott für das Volk Israel vorgesehen hat. Er zählt auf Fluch und Segen und sagt, heute lebe ich euch das vor oder ihr könnt euch heute entscheiden. Und dann im gleichen Zuge sagt aber Gott durch ihn, aber ich weiß, wie ihr euch entscheiden werdet. Ihr werdet euch für den Fluch entscheiden. Und ich habe ganz lange Zeit so darüber nachgedacht, habe gedacht, boah, krass, ne? Gott wusste das schon von Anfang an und sie haben sich für den Fluch entschieden und das hieß, es steht da drin, wenn du dich aber für den Segen entscheidest, wirst du zur Ruhe kommen.
Genau.
Aber wenn du dich für den Fluch entscheidest, dann wirst du diese Ruhe niemals empfangen, steht drin. Dann habe ich mir so gedacht, das ist schon sehr interessant, weil wir Menschen denken uns, ja, wie konnten die das denn? Wieso haben die nicht einfach den Segen genommen? Warum haben sie nicht darin gelebt? Und ich finde, diese Stelle zeigt uns eindeutig, wir Menschen können gar nicht von alleine im Segen leben. Wir sind sündhaft, wir sind fehlerhaft und wir werden diese Fehler begehen. Deswegen brauchen wir die Gnade, deswegen brauchen wir Jesus als Person in Gnade. Ne?
Und das ist ja auch das Ziel gewesen von den Geboten und Gesetzen. Das Ziel war ja nicht, dass sie es halten können, sondern das Ziel war, sie zu ihrem Erlöser zu führen und als eigentlich ans Ende ihrer selbst zu führen. Also ich finde es so schön, weil die Geschichte, es gibt so eine Geschichte von einem jungen Mann, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und dann sagt Jesus, Gebote halten. Klar, weil auch in den Evangelien müssen wir unterscheiden, die Stellen, die vor dem Kreuz sind, da wird Jesus immer von Geboten und Gesetzen reden. Und die gelten uns ja nicht. Also hier sagt Jesus, weil er ja im Gesetz lebt, sagt er, halte die Gebote. Und dann sagt der junge Mann, habe ich von klein auf, ich habe alles gehalten. Und dann sagt Jesus zu ihm, okay, dann eines fehlt dir noch, dann geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Und jetzt wird's tricky für ihn. Und dann heißt es ja, er geht weg. Und was Jesus hier gemacht hat und was er immer macht, als er hier auf der Erde ist, er führt die, die denken, dass sie die Gesetze halten können, meistens mit einer einzigen Aussage, mit einer einzigen Frage ans Ende ihrer selbst. An dem Punkt kommt der junge Mann ans Ende und sagt, nee, das geht nicht. Und das ist ja immer der Punkt, wir können es gar nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Und deswegen finde ich es auch immer interessant und spannend, wenn Christen mir heutzutage sagen, wir sind ja jetzt noch besser, wir haben jetzt die Bergpredigt, wir machen es noch mehr und wir sind noch moralischer, weil im Neuen Bund geht es nicht darum, wie toll ich bin. Mhm. Und der Höhepunkt der Bergpredigt zum Beispiel ist, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Es geht immer um, im Neuen Bund geht es, die Gerechtigkeit kommt nur von Jesus, nicht von mir. Mhm. Egal, wie ich mich anstrenge, das funktioniert nicht.
Sehr, sehr gut. Ich würde hier einmal Cut machen und würde sagen, lass uns mal eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. Und weil wir haben jetzt so viel über Gnade und Gesetz gesprochen, aber das war wichtig, einfach nachzuvollziehen, was du überhaupt lehrst, worum es bei dir geht. Und jetzt würde ich sagen, tauchen wir in dein Buch ein und schauen uns dieses Land der Ruhe ein, was uns zusteht, was uns gehört.
Super, gerne.
Ja? Dann würde ich sagen, für jeden Zuhörer, bis gleich.
Bis gleich.